Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz Welt, das Interview. Solltest du die Mein Herz Welt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz einmal vor. Die Mein Herz Welt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir informieren über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, schauen in den großen Bereich des Tierschutzes und verraten, was unbedingt in dein Bücherregal gehört. Natürlich berichten wir auch über das, was uns allen am Herzen liegt, das Zusammenleben mit unseren Hunden. Zu diesem Gespräch habe ich heute die liebe Ines Scheuer eingeladen. Hallo Ines!
Hallo!
Ines, für alle, die dich nicht kennen sollten, magst du dich bitte kurz vorstellen?
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf erstmal, Anja. Danke für die Einladung. Genau, ich bin Ines Scheuer-Dinger. Ich komme aus Erlangen bei Nürnberg, arbeite da als Hundetrainerin, Dozentin und Autorin. Da überwiegend mit leicht erregbaren Hunden und jagdlich ambitionierten Hunden. Das ist so mein Schwerpunkt. Und das mache ich überwiegend online im 1:1-Coaching mit meinen Kunden oder über Online-Programme. Oder ich habe auch den Jagdnasen-Online-Club, da geht es vor allem um Beschäftigung und Nasenarbeit und diese Themen. Das sind so meine Schwerpunkte, das, was ich mache. Genau.
Jetzt hast du schon angesprochen, unser heutiges Thema ist tatsächlich der Jagdhund in privater Hand. Also natürlich sind Jäger auch privat, aber ich meine natürlich der Jagdhund in einer Familie, wo kein Familienmitglied eine Jagdausbildung hat. Soweit ich informiert bin, du hast ja eine Jagdausbildung, du hast den Jagdschein, soweit ich informiert bin. Du arbeitest als Hundetrainerin, du hast selber auch Jagdhunde bei dir daheim. Wie stehst du denn als Trainerin, vor allen Dingen aber auch in dem Fall als Jägerin dazu, wenn sich Privatpersonen, so wie ich, einen Jagdhund in die Familie holen? Du weißt, bei uns wohnt die Netti. Die Netti haben wir mit 3,5 aus der französischen Tötungsstation adoptiert. Die Netti ist eine Deutsch-Kurzhaar-Hündin, also definitiv ein Jagdhund. Jagdhunde sind wunderbare Hunde, trotzdem ein kleines Aber. Wie stehst du dazu, wenn sich eine Familie dazu entscheidet, ich hole mir oder wir holen uns einen Jagdhund?
Da muss ich jetzt einfach den Standard-Hundetrainerspruch sagen. Der ist nämlich immer, es kommt drauf an.
Ja. Habe ich auch schon mal das ein oder andere Mal gehört. Mhm. Ein klares Jein.
Genau. Also erstmal vorneweg, man kann keinen verurteilen, der sich aus welchen Gründen auch immer einen Jagdhund in die Familie holt. Es ist ja immer, manchmal ist man auch danach schlauer, manchmal kommen, was total toll ist, die Hunde aus dem Tierschutz und kriegen dadurch ein tolles Zuhause. Manchmal sind es wirklich unüberlegte Situationen, wo es halt schon von vornherein, wo man sich denkt, passt vielleicht nicht, aber man kann da niemanden verurteilen. Das weiß man dann meistens auch. Es gibt ja auch Bereiche jenseits des Hundes, wo ich danach schlauer bin als davor, ne? Und es ist total toll, wenn sich Leute dann da helfen lassen und Unterstützung holen. Das will ich nur vorweg sagen, weil das ist natürlich schon ein brisantes Thema, ne? Es gibt aber, das kommt wirklich ganz arg auf die Kombination drauf an. Es gibt Hunde-Mensch-Kombinationen, da funktioniert es auch mit einer jagdlichen Granate, in Anführungszeichen, also vielleicht auch einen Hund, der genetisch schon richtig viel Passion mitgekriegt hat, der durch Lernverhalten vielleicht in seinem vorigen Zuhause oder durch den Tierschutz zu dem Menschen gekommen ist, schon wirklich viel jagdliche Erfahrung gesammelt hat und es klappt trotzdem ganz wunderbar. Es gibt auch Passungen, wo es einfach sehr schwierig ist, ja, weil man sich einen totalen Spezialisten ins Haus holt und selbst wenn man gewillt ist zu trainieren, ist es schwierig, diesem Hund, je nachdem, wo man lebt und was die Umweltbedingungen sind, das zu bieten, was er vielleicht möchte, weil man eben nicht das richtige Revier für diesen Hund hat und weil diesem Hund zum Beispiel Freilauf total wichtig ist und weil der aber genetisch einen großen Radius mitgekriegt hat und weil der halt an einer 20, 30 Meter Schleppleine auch nicht glücklich wird, dann kann das auch wirklich schwierig sein. Das
jetzt weiß hast man du ja gesagt, auch. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Du hast gesagt, es gibt ja auch Spezialisten. Heißt das, Jagdhund ist nicht gleich Jagdhund ist diese Einteilung in, das sind normale, also normal jetzt bitte in Anführungsstrichen, normale Hunde und das da sind die Jagdhunde. Und innerhalb dieser Jagdhundegruppe gibt es dann Unterschiede? Also würde es da tatsächlich eine Rasse geben, die vielleicht geeigneter wäre, in einen Nicht-Jägerhaushalt zu kommen als eine andere Rasse? Habe ich dich da richtig verstanden?
Es gibt es sicherlich, nur weiß man das auch vorher natürlich auch nicht unbedingt, ob innerhalb dieser Rasse dieses Individuum auch seine Rassebeschreibung gelesen hat, ob es innerhalb des Wurfes so verteilt ist, wie man, also ne, innerhalb von einem Wurf, wenn ich jetzt einen Wurf, keine Ahnung, Deutsch-Kurzhaar habe, dann gehen wir mal davon aus, dass sie eine ordentliche Passion an Jagdverhalten mitkriegen, dass die einen großen Radius haben, dass die leicht erregbar sind, dass die schnell sind. Und innerhalb dieses Wurfes von, keine Ahnung, 8 Hunden haben wir 6, die bringen das alle mit. 2, die haben das irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Die sind eher so eingeschlafene Füße und die sind eher so langsam unterwegs. Die können ganz prima plötzlich an der Leine laufen, was ja jetzt auch nicht unbedingt beim Deutsch-Kurzer so von selber passiert. Und diese 2, die gibt's halt. Und wenn die zu Leuten kommen, die auch die Rassebeschreibung des Deutsch-Kurzer nicht gelesen haben, kann das ganz wunderbar funktionieren. Die bleiben stehen, wenn die was sehen oder es vielleicht interessiert sie es auch nicht. Die gibt es, die 2. Und die anderen.
Wie finde ich das raus, welches diese 6 sind und welches diese 2?
Also ein guter Züchter kann natürlich schon ein bisschen vorher was sehen, aber es ist trotzdem so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt 2 da sind, ist jetzt auch nicht bei 100%. Und wir können da ja nicht, ne? Können das ja nicht vorher berechnen und dann zum Züchter sagen, ja, in dem Wurf möchte ich den, der gar nichts hat, weil vielleicht benimmt er sich jetzt da auch gerade ganz anders, weil der in einer anderen Umwelt ist, in einer anderen Lernbedingung, weil der vielleicht gehemmt ist. Also ist auch für einen guten Züchter schon ganz schwierig zu sehen, welchen Hund packe ich denn zu welchem Menschen, welche Umweltbedingungen hat der, was soll der später machen. Also da war, also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir einen Deutsch-Kurzer hole, dass das natürlich etwas mehr Aufwand bei dem Menschen bedeutet, die ist natürlich einfach größer. Und wenn man einfach nur spazieren gehen will und einen Hund, der alles mitmacht, haben will, dann sollte man sich vielleicht nicht so einen Spezialisten holen. Weil am Ende ist das dann ja auch einfach unfair, weil man holt sich dann einen Hund, der seit Jahrhunderten immer auf zum Beispiel schnelle Bewegungen im Galopp selektiert worden ist und dann will man aber langsam an der Leine spazieren gehen. Da hat der Hund keinen Bock drauf. Und nicht nur keinen Bock, das kann der auch einfach nicht. Und das fällt dem schwer. Und dann hat der Frust und dann wird es für beide Beteiligten doof. Für den Hund und für den Menschen. Beide haben Frust und das ist natürlich nicht die ideale Passung. Aber auf der anderen Seite ist mit bedürfnisorientiertem Training ja auch ganz viel zu erreichen. Und was man sich vielleicht vorher so die Frage stellen muss, was für Ressourcen hat man? Also wie viel Zeit habe ich, wenn ich mehrere Hunde habe, ist schon allein die Ressource Zeit dadurch natürlich begrenzt, weil ich will ja auch mit jedem Hund vielleicht mal was einzeln machen und so. Also wie viel Zeit habe ich, wo wohne ich, was will ich mit dem Hund später machen, habe ich Spaß dran zu trainieren, habe ich Spaß dran, mich mit Wild und Wald und Umwelt auseinanderzusetzen oder will ich halt einfach nach der Arbeit mit dem Hund einfach nur laufen, was auch völlig gerechtfertigt ist. Das wird nur mit dem typischen, keine Ahnung, Weimaraner, Deutsch-Kurzhaar, Setter, Pointer, Dackel, Terrier jetzt nicht so einfach sein, wie jetzt vielleicht mit einem Mops, sagen wir es mal so. Ne?
Wobei, da muss ich jetzt direkt einmal, das war genau mein, sorry, aber das war genau mein Stichwort. Ich kenne tatsächlich einen Mops, der im Übrigen tatsächlich auch frei atmend ist und wenn der Wild sieht, dann ist der weg. Ja, also von einem Hund, von dem ich das überhaupt nicht erwarte, der ist weg. Also eigentlich, so würde ich das zumindest sagen, hat doch diese Jagdpassion, hat doch prinzipiell jeder Hund und ein Jagdhund hat die vielleicht mehr als ein normaler Hund. Aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ein Hund, der nicht unter die Gruppe der Jagdhunde fällt, keine Jagdpassion hat. Also zumindest dieser Mops definitiv, der müsste eigentlich in eine andere Gruppe einsortiert werden.
Ja, also in der Tat, wenn ich jetzt gucke, was habe ich für Hunde im Training, dann sind das nicht nur Jagdhunde, ganz im Gegenteil. Ja, also dann fragen mich die Leute auch immer, ja, darf ich denn auch mit ohne Jagdhund zu dir kommen? Sag ich, ja, klar. Also ich meine, ich würde sagen, die Hälfte davon sind Hunde, Jagdhunde oder Jagdhund-Mischlinge. Dann habe ich noch einen ganz riesigen Anteil, den würde ich vielleicht jetzt auch da gleich mit reinpacken, also von den Arbeitshunderassen, von den leicht erregbaren Hunden. Ganz viele Hütehunde habe ich im Training, meine zweithäufigste Hundegruppe.
Sag kurz bitte, was fällt unter Hütehund und
zum
was
Beispiel
meinst du da?
Ganz arg viele Aussies im Training, Australian Shepherds. Ich habe einige Border Collies im Training. Ich habe Treibhunde im Training. Ich habe aber auch die klassischen Schäferhunde im Training, auch die Arbeitsschäferhunde, die Malinois und so, Hollandse Herder. Das sind so die Hunde, die natürlich auch auf Bewegungsreize ansprechen, allein durch ihre Genetik. Aber auch ich hatte den jagdlich wirklich stark passionierten Mops im Training, der ein bisschen gelaufen ist, die Nase wieder hochgemacht hat, hat gesagt, ich rieche jetzt noch und ist dann wieder weitergelaufen. Der hat vielleicht nicht die körperlichen Voraussetzungen mitgebracht, aber der war natürlich genauso passioniert. Und auch hier sind wir wieder bei der Verteilung. Bei Mops haben wir halt von den 8, 6 Stück, die sind jagdlich ganz unpassioniert und 2, die sind vielleicht wieder ein bisschen passionierter. Ich meine, der Hund ist und bleibt halt ein Beutegreifer. Und oft ist es ja auch so, dass wenn man sich einen Hund holt, wo man jetzt nicht im ersten Schritt davon ausgeht, dass der jagdliche Passion hat, dann ist auch oft der Leidensdruck der Menschen auch noch viel größer. Wenn ich den Wurf habe, jetzt ne, nur immer als Rechenbeispiel mit den 8 Golden Retrievern, die aus einer Familienzucht kommen, wo das heißt, na, die haben kein Jagdverhalten. Und dann sind die in einer WhatsApp-Gruppe von Welpen, wie sagt man, Geschwisterwelpen und tauschen sich aus. Und dann gibt's da halt aber 2 Hunde von diesen 8, die richtige granatenjagdlich sind. Dann denken natürlich die Besitzer, ach du Scheiße, ich habe anscheinend alles falsch gemacht, weil bei den anderen klappt das ja. Und die Mama ist ja auch nicht so und der Papa ist auch nicht so. Und nee, du hast nicht alles falsch gemacht. Du hast halt einfach einen mitgekriegt, der so ein bisschen mehr Talente in andere Richtungen mitgekriegt hat.
Also das kann ich bestätigen. Du weißt vielleicht, dass wir mit deutschen Doggen zusammengelebt haben. Da war ich ja auch, mit denen war ich ja dann bei der Ute im Training und habe das 2004 ja begonnen und meine Doggen haben eine extreme Jagdpassion gehabt. Das ist so. Und eigentlich fallen die nicht mehr unter die Jagdhunde, aber ganz ehrlich, das waren früher Saupacker und jeder, der sich ein bisschen mit Genetik und Co. auskennt oder interessiert dafür ist, der kann sich vorstellen, dass ich nicht irgendwas jahrelang in einen Hund reinzüchten kann und dann nach 10 Jahren sage, nö, der ist jetzt nur noch Lagerhund und fällt unter die Molosser und hat keine Jagdpassion mehr. Das heißt, ich kann, wenn ich dich richtig verstanden habe, durchaus gehen wir, bleiben jetzt einfach mal dabei, ich hole mir einen Hund vom Züchter und ich hole mir bewusst keinen Jagdhund. Ich hole mir vielleicht einen Retriever, wobei die, glaube ich, sogar auch zur Wasserjagd eingesetzt werden. Dann hole ich mir, was habe ich denn jetzt mal? Ja, bleiben wir tatsächlich bei Mops oder in dieser Richtung von mir aus auch Kavalier King Charles ist, soweit ich weiß, auch noch niemals zur Jagd eingesetzt worden. Und es ist tatsächlich so, die Mutter ist total entspannt, der Vater ist total entspannt. 6 Geschwister sind total entspannt und dann kommt genau der Hund zu mir, der leider doch eine Jagdpassion hat. Das heißt, du kannst an dieser Stelle dem Hundehalter sagen, du hast nichts falsch gemacht. Du musst einfach nur mit diesem Hund auf einer anderen Ebene, du hattest es gerade so nett benannt, bedürfnisorientiert trainieren. Das heißt, wenn ich mir einen Hund ins Haus hole, der eine Jagdpassion entwickelt, womit ich als Hundehalter nicht gerechnet habe, weil ich mir eben bewusst keinen Jagdhund eigentlich geholt habe, kann es A passieren, dass der Hund jagdlich motiviert ist, ich mir aber keine Vorwürfe machen brauche, dass ich als Hundehalter versagt habe, sondern die Lösung lege dann tatsächlich bei einem bedürfnisorientierten Training, richtig?
Auf jeden Fall. Also das, was ja dann meistens dahinter steckt, ist, wenn der Hund jagdlich passioniert ist und die Besitzer sind da unglücklich drüber, hat der Hund auch meistens Frust. Weil entweder, oder es ist halt gefährlich. Die 2 Varianten gibt es. Ne?
Erklär das bitte mal kurz.
Im Sinne von gefährlich meine ich, naja, wenn man halt denkt, ja, jetzt habe ich mir da so einen, keine Ahnung, Cavalier King Charles Spaniel geholt und der ist dann halt im Unterholz unterwegs und rennt dann, treibt dann irgendwelche Rehe auf die Straße oder so. Das ist natürlich auch gefährlich. Das meinte ich jetzt. Wenn es einen nicht stört, weil man denkt, naja, ist halt so. Die andere Variante, macht die Leine dran. Dann ist es aber halt auch für den Hund sehr frustrierend oft, wenn er halt in einer Umwelt unterwegs ist, wo ihn ne, das Jagdverhalten anschubst und dann darf er nicht, dann kann er nicht und so. Das ist auch frustig. Und in beiden Fällen braucht es halt eine Lösung und eine Lösung kann halt ein gutes Training bedeuten. Eins, wo ich auf die Bedürfnisse schaue, wo ich gucke, was hat denn der Hund für Talente, wie kann ich die für mich ummünzen. Jagdverhalten ist ja nichts Böses, wir müssen nur wissen, damit umzugehen. Und dann ist das schon auch eine gute Lösung, um dann wieder entspannte Spaziergänge möglich zu machen am Ende. Aber genetisch bringt das jeder Hund so ein bisschen mit natürlich. Und ob das jetzt daran liegt, weil er das genetisch total viel mitgekriegt hat oder ob die Umwelt vielleicht oder irgendwelche Erlebnisse, kann ja auch mal sein, keine Ahnung, dass der Nachbar mit dem Hund rausgegangen ist und dann ist vor ihm der Hase aufgesprungen oder so. Am Ende ist ja wurscht, was passiert ist, ist passiert. Der Hund zeigt jetzt das. Das macht auch manchmal gar nicht so viel Sinn, dann ewig lang aufzudrüsseln, was mit dem Hund im Tierschutz vorher passiert ist oder so. Wir haben jetzt einen Hund, der zeigt jetzt das und wir gucken, wie können wir es besser machen, wie können wir es für beide Beteiligten, also Mensch und Hund, eben möglichst angenehm machen und wie können wir das so machen, dass auch das Wild dabei nicht gestört wird oder dass wir auch nicht anderen Menschen, die da unterwegs sind im Wald, im Flur oder so, da
dass wir Rücksicht auf die Umwelt nehmen.
Genau. Und in der Kombination kann ich ja auch wirklich einiges erreichen, egal ob es jetzt ein Jagdhund ist oder eben kein Jagdhund. Ne?
Jetzt ist ja unser heutiges Thema tatsächlich schwerpunktmäßig Jagdhunde. Jetzt sagtest du ja, es gibt Spezialisten. Es gibt dann, glaube ich, die Vorstehhunde und die Stöberhunde und die Wasserarbeitshunde. Ist denn von dieser Feinjustierung eine Art dann besser geeignet als die andere? Ich versuche das wirklich ganz vorsichtig zu formulieren, sonst heißt es hinterher ja, die Anja hat gesagt, nimm dir einen Irish Setter, die sind einfacher als die deutschen Jagdterrier oder was weiß ich. Gibt es denn dann da tatsächlich Unterschiede, wo du jetzt als Fachfrau sagen würdest, wenn es schon ein Jagdhund sein muss, der nicht in Jägerhände kommt, dann wäre es vielleicht sinnvoller, nicht unbedingt, ich sage jetzt einfach, einen deutschen Jagdterrier zu nehmen, sondern ich sage lieber nichts anderes, sonst heißt es hinterher, die Anja hat gesagt, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, Liebes. Gibt es da eine Variante?
Also im Prinzip kann man da auch sagen, jein. Also ja, natürlich, wenn die Selektion auf Hetzen und Packen gelegt ist, vor allem eben und auch auf großes Orientierungsverhalten, was selbstständig angelegt wird, dann wird es schwieriger. Ja? Je größer der Radius ist, je schneller der Hund ist, je mehr er auch packt, wenn er was findet, desto blöder geht es aus. Ne? Also wenn ein Hund im Wohlfühlradius von 500 Metern unterwegs ist, im Freilauf und einfach mit 30 Metern nicht...
Also 500 Meter ist durchaus für manchen Hund normal?
Ah ja, das ist ja was wir ja zum Teil, was die Menschen ja auch wirklich selektiert haben. Wenn ich, keine Ahnung, in England, in Schweden, große, große Feldreviere habe, dann brauche ich Hunde, die eine weite Suche haben. Brauche ich keine, die mir um die Füße stolpern. Dann brauche ich Hunde, die schnell sind, die ausdauernd sind. Und wenn man da immer die Besten mit den Besten und den Besten verpaart, das ist ja eigentlich der Sinn der Selektion, dass man die Besten immer wieder verpaart miteinander, damit man als fauler Jäger nicht so viel Training machen muss. Ne? Also
ich möchte nur sagen, das hast du gesagt. Ich möchte nur betonen, das hast du
das
gesagt.
Das gilt ja auch für die Arbeitshunderassen. Wenn ich dem Border Collie erst erklären muss, wie das mit den Schafen geht, da hatte man früher halt keine Zeit und keine Muße dafür. Dann hat man halt den nächsten genommen. Und mit dem es nicht geklappt hat, hat man ja auch nicht gezüchtet. Ne? Dem Mops müsste ich das schon ganz schön erklären, dass er da jetzt große, große Kreise rennen muss und auch möglichst schnell. Und der bringt ja auch die körperlichen Voraussetzungen nicht mit. Aber also es gibt schon welche, die könnten es. Aber das ist ja quasi der Sinn. Und wenn ich sehr viel dafür tue, dass die Hunde das machen, ohne dass ich mit ihnen das übe, dann ist es natürlich schwierig, das wieder zurückzufahren und zu sagen, nee, jetzt läufst du einen kleinen Radius und du läufst langsam und wenn du wild siehst, dann lässt du es einfach in Ruhe und du sollst nicht sehr besonders fein auf sämtliche jagdliche Reize, die da irgendwie 50 Meter, 100 Meter weg sind, reagieren und du sollst auch die Spur, die 4 Stunden, ja, 4 Stunden alt ist, sollst du einfach links liegen lassen. Das ist ja alles, was wir, viel Arbeit haben wir reingesteckt und dann kriegen wir so einen Hund mit so einer Ausstattung. Und dann sagen wir, nee, das will ich nicht. Das ist ja doof. Weil
das ist so, klar. Wie würde ich mit dem Geländewagen nur auf gesicherten Straßen fahren? Darf man so einen Vergleich machen?
Na, da hat der Geländewagen meistens nicht so viel Frust, wie leider die Hunde, die ja sehr viel Frust haben damit. Ne? Aber im Prinzip habe ich natürlich schon eine Ausstattung mitgekriegt, die ich ja vielleicht gar nicht will oder brauche. Und das macht es natürlich schwer. Und das macht ja auch Frust bei Menschen. Deswegen werden wir Menschen dann auch irgendwann unfair, weil wir uns denken, das muss doch jetzt mal funktionieren. Jetzt übe ich seit 3 Jahren mit dem Leinenführigkeit und er zieht immer noch an der Leine, wenn wir, keine Ahnung, im Feld unterwegs sind, wenn wir jetzt mal vom typischen Setter sprechen oder so. Ne? Und das liegt nicht daran, dass er es nicht kann oder dass er doof ist oder dass mein Training doof ist, sondern dass er halt genetisch schon so viel mitgekriegt hat und dass wir da eben im Training ein bisschen genauer sein müssen und auf die Bedürfnisse eingehen. Jetzt habe ich den Faden von deiner Frage verloren, Anja.
Nein,
Ja,
es war, wenn man innerhalb der Jagdhundegruppe Spezialisten hat, ob man sich denn dann den, ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal, dann sucht man sich am besten einen Vorstehhund aus, anstatt den Stöberhund. Oder es ist eben genau umgekehrt. Das war die Frage, ob man denn
ja.
dann da überhaupt selektieren sollte, ob man in diese Gruppe geht, in diese Gruppe oder in diese Gruppe der Jagdhunde oder ob Jagdhunde prinzipiell mit einem bestimmten, ich fand das so nett, mit einer Ausstattung ausgeliefert werden, die einfach für die Jagd angelegt ist. Und dass es dann letzten Endes egal ist, ob mein Hund 300 Meter um mich drumherum rennt oder 500 Meter, weil die 200 Meter Unterschied machen den Braten dann auch nicht mehr fett. Oder ob du sagst, ja, nee, doch, dann bleibt vielleicht, wir hatten früher tatsächlich Rauhardackel gehabt und da hatten wir zwei komplett unterschiedliche. Der erste war jagdlich so motiviert, dass es für uns als normale Hundehalter tatsächlich eine Belastung war. Gut, ich war 10 Jahre alt, der Hund ist mir permanent abgehauen. Und der zweite, der ist so gewesen, der sah irgendwo ein Kaninchen, winkte freundlich und blieb bei mir. Also das habe ich selber auch gemacht, aber das heißt jetzt nicht, dass jeder Dackel einem Hasen freundlich winkt, sondern dass es da ja auch Unterschiede gibt. Aber vielleicht, um Gottes Willen, das ist jetzt ein vielleicht und eine Frage, wäre dann ein Dackel als Jagdhund in einer Nicht-Jägerhand besser zu führen als vielleicht der Allrounder als Deutsch-Kurzer? Ist das so? Also es ist eine Frage, um Gottes
ja.
Willen, liebe Zuschauer, es ist eine Frage, ob das so ist.
Und auch ich muss dann immer den Disclaimer sagen, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt die Frage beantworte, bitte kauft euch dann nicht alle, weil die Ines das so gesagt hat. Aber es kommt wirklich auch auf die Lebensbedingungen des Menschen an und auch was für Wünsche und Ansprüche habe ich und mit was komme ich gut zurecht. Ausstattungen, wenn wir jetzt beim Autobeispiel sind. Ausstattungen hängen ja auch manchmal mit zusammen. Also wenn ich einen Geländewagen habe, weil ich gerne hoch sitze, damit ich einen Überblick habe und das mir jetzt quasi total gut gefällt, dann habe ich aber im Umkehrfall vielleicht auch das Problem, dass wenn ich jetzt nicht so gut zu Fuß bin oder nicht so fit bin, dass ich nicht so gut in dieses Auto reinkomme, weil die oder mein Hund nicht so gut hinten reinspringen kann, weil die Ladekante hoch ist. So, und dasselbe habe ich beim Jagdhund eventuell auch. Wenn ich einen Hund habe, keine Ahnung, der jetzt wunderbar vorstehen kann, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht der Allermutigste sein. Und dann kann mir das im Alltag vielleicht wieder reingrätschen. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Hund habe, der selektionsbedingt durch die Rasse auf Härte selektiert worden ist,
Was
also
meinst du mit Härte?
Hunde, die sich mit wehrhaftem Wild auseinandersetzen sollen, die jetzt bei der Sau nicht sagen, oh, ist mir jetzt zu viel, ich gehe wieder nach Hause oder der, ne? Also der typische Dackel, der sich auch die Butter vom Brot nicht nehmen lässt, wenn ich solche Hunde habe, dann habe ich eigentlich den Vorteil, dass die so im Alltag, daheim, im Zusammenleben eher so die Hunde sind, die nicht schnell verschreckt sind, die häufig auch nicht so die Angstproblematik haben, die im Alltag halt auch zum Beispiel, keine Ahnung, die beim Tierarzt halt nicht sofort nach einmal irgendwie ein bisschen angefasst werden, nie wieder zum Tierarzt, also all diese Dinge, ne? Da habe ich den Vorteil eben da. Und das ist das, wo wir eben genau gucken müssen, wo, wenn jetzt Kunden zu mir kommen und sagen, wir würden gerne einen Jagdhund haben, dann muss ich genau gucken, wie ist denn die Lebenssituation jetzt jenseits auch von den Spaziergängen, weil da kommt ganz viel, hängt damit zusammen, ne? Worauf müssen wir denn noch im Alltag achten? Ich sage oft, ja, Jagdverhalten ist ein Thema, aber es ist oft gar nicht das größte Thema, weil es geht ja auch um viele Dinge im Alltag, keine Ahnung, die Vorstehhunde, die super anhänglich sind und die ja auch daheim so super schön verkuschelt sind und die man so gern mag, deswegen, die haben oft ein Trennungsstressproblem, was dann auch wieder schwierig ist, wenn ich den Hund so lange allein lasse. Oder es sind auch meistens Hunde, die so schnell leicht erregbar sind, dass sie sich nicht im Restauranttisch sofort hinlegen. Das dauert halt mehr, braucht mehr Training. Ne? Und die vielleicht auch gar nicht dafür geeignet sind, sie überall hin mitzunehmen. Und am Ende müssen wir dann halt die ganze Lebenssituation der jeweiligen Familie oder des Menschen, der diesen Hund haben will, anschauen und gucken, was kriegst du denn da alles bei dieser Ausstattung, wenn du Glück hast, mit dazu? Kann auch sein, dass du es nicht kriegst, aber es könnte eben sein und würdest du im blödsten Fall damit zurechtkommen, ne?
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wenn ich jetzt als Privatperson ernsthaft überlege, mir einen Jagdhund zu holen, wobei ich hier noch kurz einfügen möchte, oftmals wird, nur weil ein Dackel klein ist, vergessen, dass das ein Jagdhund ist. Liebe Leute, nur weil ein Hund klein und süß ist, kann es trotzdem ein Jagdhund sein. Das gilt auch für diverse Terrier, die auch süß und nett aussehen. Und die einfach aus jagdlich geführten Linien kommen. Bei den Labradoren, soweit ich weiß, gibt es ja Show- und Arbeitslinie, aber oftmals wird es vergessen, dass ein Dackel, ein Pinscher auch teilweise, sehr viele Terrier, dass das Jagdhunde sind. Und nur weil die klein sind, haben die deswegen nicht weniger jagdliche Motivation. Aber wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, Ines, ganz im Ernst, wir überlegen uns das. Kannst du uns bei der Entscheidungsfindung helfen? Weil, seien wir mal ehrlich, es ist tausendmal besser, sich vorher mit der Überlegung auseinanderzusetzen. Passt dieser Hund, also jetzt überhaupt der Jagdhund an sich, in meine Familie? Und wenn es ein Jagdhund sein soll, welcher sollte es denn überhaupt sein? Da würdest du aber dann auch hilfreich zur Seite stehen und sagen, okay, ihr interessiert euch jetzt für diesen oder jenen Hund, der bringt aber unter Umständen das, 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 das mit. Könntet ihr damit leben? Habe ich das richtig verstanden, dass du
Ja.
da durchaus als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehst?
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass man eben vorher schaut, was sind denn eure Erwartungen und wie könnte die Realität aussehen? Das ist ja erstens fair gegenüber dem Lebewesen, was bei einem einzieht, aber auch natürlich ist es ja genauso unschön, wenn sich Leute dann die Erwartungen haben und sie sich das Leben mit dem Hund so vorstellen, dann merken die, scheiße, das ist ja gar nicht so. Das macht ja auch unglücklich. Und deswegen, natürlich ist es sinnvoll, sich da vorher so ein bisschen zu informieren und zu gucken, und eventuell auch nicht auf die Hinweise der Züchter so viel, also ne, ich kenne sehr viele sehr gute Züchter, nur haben die eben immer das Bild von der Lebenssituation, wo sie mit ihren Hunden leben. Und nur weil der Hund beim Züchter so ist und ich lebe vielleicht ganz anders, kann sich das Verhalten vom Hund natürlich auch verändern, ne? Und wenn die meisten Züchter leben mit vielen Hunden zusammen, das ist eine andere Haltungsform wie das, was die meisten Hundehalter haben mit einem oder zwei Hunden. Also ich meine jetzt auch gar nicht die Vermehrer mit irgendwie 20 Hunden, sondern
Nein,
in der
nein,
Regel
es gibt
haben
auch durchaus
Züchter drei oder
seriöse
vier,
Züchter.
genau, seriöse Züchter drei oder vier Hunde oder aber auch das, was man aus dem Tierschutz in den Pflegestellen sieht, ist meistens das, was anders ist, wie wenn der Hund dann bei der Familie wohnt. Die Umstände sind häufig anders, ne? Also viele Züchter leben auf dem Land mit ihren Hunden, haben vielleicht da ein Gebiet, wo sie einfach die Hunde laufen lassen können. Jetzt, wenn es ums Jagdverhalten geht, oft ist es beim Tierschutz auch anders. Die Hunde sind wenn sie noch wirklich im Tierheim sind, im Zwinger untergebracht und dürfen dann raus. Das ist einfach eine andere Situation, wie wenn die Hunde in einem Haushalt wohnen. Und da ist es wichtig, dass man da eben genau drauf schaut, dass man dann auch als Trainer die richtigen Fragen stellt und guckt, was könnte denn das mit sich bringen? Wie verhält sich denn der Hund da und da und in diesen Situationen? Oder vielleicht auch, wenn es jetzt um Tierschutzhunde handelt, sich vorher Videos zeigen zu lassen, damit man da mal ein bisschen drauf gucken kann, dass man Hundehalter gut anleitet, was denn auf sie zukommen könnte, damit einfach die Enttäuschung danach nicht so groß ist. Und das hat
Die
nichts mit.
Enttäuschung für beide Seiten.
Genau. Ja, am Ende ist es ja für beide Seiten auch traurig, wenn man merkt, wir passen irgendwie nicht so zusammen. Und das wäre ja schade, weil ne, man kann ja gucken, dass man sich möglichst das Passende holt. Man muss immer noch ein bisschen Bereitschaft mit reinstecken, natürlich. Und Entwicklungspotenzial. Also Hunde geben uns ja auch viel Entwicklungspotenzial. Ich hätte ohne meine Hunde nie so viel gelernt. Und da habe ich manchmal auch gedacht, ach du Scheiße, kann ich bitte einfach wieder zurückgeben? Ich möchte nicht mehr. Ne? Und aber trotzdem kann man schon auch ein bisschen drauf gucken, was wäre denn passend. Und wie du vorhin mit den Dackeln gesagt hast, ja, der Dackel ist klein und deswegen kann ich den auch gut halten, wenn er auf einer Spur ist. Ne? Und das ist natürlich leichter, als wenn ich keine Ahnung, 40, 45 Kilo jagdlich passionierten Rhodesien-Ritschbeck in die 10-Meter-Leine donnern habe, als wenn ich jetzt 8 Kilo Dackel da rein donnern habe. Aber dafür ist der Dackel halt laut für 8 Ritschbecks, ne? Und schreit dann den ganzen Spaziergang. Könnte auch unangenehm sein, wenn ich eher geräuschempfindlich bin. Ne?
Also so. Das heißt, man muss tatsächlich sich mit diesem, ich meine, man muss sich überhaupt mit dem Thema, hole ich mir einen Hund in die Familie, auseinandersetzen. Aber wenn ich mir einen Spezialisten hole, sollte man sich tatsächlich auch nicht scheuen, professionelle Hilfe zum Beispiel jetzt in Form von Ines in Anspruch zu nehmen. Man ist nicht dumm, wenn man nachfragt. Im Gegenteil, man ist verantwortungsvoll. Richtig?
Würde ich jetzt schon so sagen. Es gibt ja auch genügend andere Trainer, die das gut können. Es geht wirklich einfach nur darum, es auch ja einem selber dann leicht zu machen, ne? Weil wenn man dann erstmal 1,5 Jahre braucht, um zu verstehen, warum der Hund jetzt was macht, woher das kommt und sich vorher drüber ärgert, weil man vielleicht im Standard-Hundeverein gesagt kriegt, da hast du alles falsch gemacht, dann ist das wertvolle Zeit, die da eigentlich auch Lebenszeit für den Menschen, aber auch Lebenszeit für den Hund, die da ja vergeht, die man eigentlich viel schneller hätte und einfacher hätte lösen können.
Ne? Jetzt eine ganz andere Frage zu der Jagdmotivation. Wieso jagt der Hund überhaupt? Der kriegt bei mir regelmäßig 3-mal am Tag super leckeres Essen. Der braucht sich nicht das Bambi da selber zu jagen. Ich mache das für den. Warum weiß der das nicht?
Weil es ein Hund ist. Und ein Hund ist ein Beutegreifer und da hat die Natur beim Wolf damals schon was ganz Schlaues angelegt, dass auch wenn der jetzt keinen Erfolg hat, dass der halt wieder auf Jagd geht, um dann vielleicht irgendwann zum Erfolg zu kommen. Also auch wenn man den Hasen nicht erwischt hat als Wolf, dass man dann trotzdem gesagt hat, okay, aber ich gehe das nächste Mal wieder los. Und normalerweise lernt man ja am Erfolg. Ne? Also okay, wenn ich jetzt 5-mal den Hasen nicht erwische, dann mache ich das halt nicht mehr. Wäre ja doof, dann hätten wir jetzt heute ja keinen Hasen mehr. Wolf mehr. Das heißt, das, was eingerichtet wurde, ist, dass die Jagd so selbstbelohnt ist und dass es da einen schönen Hormoncocktail gibt, wenn man das macht. Und das, was dann wieder durch die berühmte Selektion passiert ist und was wir bei den Arbeitshunderassen ja dann ganz arg rausgezüchtet haben, ist, dass wir nicht wollten, dass die Hunde die Enthandlung fressen machen. Also die dürften hetzen, die dürften apportieren, aber die sollten am Schluss nicht das Interesse haben, es auch noch aufzuessen, weil wir wollten die als Jagdhelfer haben.
Und wenn wir jetzt das war schade, der hat einen schönen Hasen, das sollte mein Braten sein. Hund genau. Hat ihn aufgegessen.
Ja, keine Ahnung, ich schicke meinen Retriever da auf den Teich, damit er die Ente holt und dann sagt er, oh ja, lecker, verzieht sich ins Schilf und frisst das selber auf. Das wäre doof. Und das war ja auch wirklich ganz lang ein sehr, oder es ist immer noch, gibt immer noch in den Prüfungen die sogenannte Anschneideprüfung, wo man eben guckt, dass der Hund auf keinen Fall ans Wild rangeht und auch nicht großes Interesse zeigt. Aber das war ja schon, das ist ja die strengste Selektion bei den Jagd- und vielen Arbeitshunderassen, auch bei den Hütehunden natürlich. Man wollte auch nicht, dass der Border Collie das Schaf auffrisst. Also, oder beim Treibhund, dass der halt nicht nur hinten treibt, sondern dass der plötzlich an die Kehle geht und das aufisst, wollte man auch nicht. Ne? Aber vor allem eben die Enthandlung fressen wollte man bei den Jagdhunden auf keinen Fall. Und deswegen ist es eben nicht fressgesteuert, sondern es ist eben durch diesen schönen Hormoncocktail immer wieder anschubsbar. Aber oft packen die Hunde dann auch, wenn überhaupt. Es kommt immer auf die Ausstattung, die der Hund so mitgekriegt hat und die Lernerfahrung, die er gemacht hat. Aber es gibt Hunde, die überholen einfach nur das Wild und stehen da und wissen dann so, was meinen jetzt? Es gibt Hunde, die packen nicht. Ja. Es gibt aber Hunde, die packen und halten es dann fest und sagen, ja, was macht man jetzt damit? Also nicht alle fressen. Es gibt aber durchaus auch viele nordische Rassen, die haben noch das Bedürfnis, am Ende noch zu fressen oder ursprüngliche Rassen. Das natürlich auch, aber bei den meisten Hunden, die ernähren sich nicht von Kaninchen oder Rehen. Selbst wenn sie aus dem Tierschutz kommen und sie sind Jagdhunde, machen sie es meistens nicht, sondern dann sind sie zwar trotzdem, haben sie Spaß am Jagen, in Anführungszeichen, aber sie sammeln dann eher ihr Fressen auf, als dass sie sich, ne? Außer halt so Kleintierchen, Mäuschen mal fressen oder so, das schon. Aber in dem Fall eher, ist es losgelöst vom Fressverhalten. Also
das heißt, es geht nicht darum, dass der Hund sich mal schnell ins Snack holen will und sagt, ach, da hinten läuft der Hase, ich könnte was essen, den verleibe ich mir jetzt ein, sondern es geht tatsächlich darum, der Hund sieht die Bewegung, dann macht es Klick, dann spurtet der hinter dem Hasen her. Gehen wir mal davon aus, dass er den nicht bekommt. Und statt Frust zu haben, dass er den Hasen nicht bekommen hat, ist er immer noch voll gedopt mit Hormonen, weil das Rennen, das Hetzen, das im Zweifelsfall ganz am Anfang das Anschleichen selbstbelohnend ist. Das heißt, ich kann ihm vorher eine halbe Kuh auf Toast gegeben haben, wenn da ein Hase hochgeht, dann läuft das Programm einfach ab.
In den meisten Fällen ist das sehr wahrscheinlich so, wie du das gesagt hast, ja.
Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ich würde mich tatsächlich für einen Jagdhund entscheiden, möchte aber keinesfalls die Jagdprüfung dazu ablegen. Kann ich meinen Hund denn dann trotzdem artgerecht und bedürfnisgerecht trainieren und belohnen? Ich kann ja schlecht, also offensichtlich, wenn ich ja dann ein Stück Hase schmeiße, der liegt ja dann da nur tot. Das ist ja nicht das, was er möchte. Also ich meine, ein Beispiel wäre jetzt, damit du verstehst, was ich meine, Windhunde gehen zum Curlen, also auf diese Rennstrecke und rennen einem Fell hinterher. Denen geht es nicht um das Essen des Fells, sondern auch um das Rennen, aber soll ich dann mit einem Jagdhund zum Curlen gehen, wenn ich das nicht möchte? Wie kann ich denn trainieren und ihm als Nichtjäger trotzdem ein jagdartgerechtes Leben bieten?
Also auch hier kommt es wirklich auf die Bedürfnisse des Hundes an. Und das ist, wenn ich mir Gedanken über Beschäftigung mache, das Allerwichtigste, dass ich da genau hingucke und nicht so. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein typischer Retriever eher ein Bedürfnis nach Dummy-Training hat, die ist einfach größer, als dass das der typische, keine Ahnung, Terrier hat, ja? Oder Beagle oder was auch immer.
Genau, Beagle sind auch sehr beliebt und trotzdem Jagdhunde.
Genau. Trotzdem muss ich eben gucken, was würde denn, also eigentlich muss ich erstmal genau beobachten, dann analysieren und dann ausprobieren. Das ist so die Reihenfolge, die wir immer machen, wenn wir uns Gedanken über Beschäftigung machen, wenn ich jetzt mit meinen Kunden darüber spreche, was würde denn jetzt da passen? Es ist ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, weil irgendwie hat sich dass man einfach den Hund nur viel beschäftigen muss, damit er dann nicht jagen geht. Und so ist es halt leider nicht. Also Beschäftigung hilft nicht gegen Jagen. Wir müssen gucken, dass wir die passende Beschäftigung finden. Dann erfüllen wir Bedürfnisse, was total wichtig ist, weil ein Hund mit unerfüllten Bedürfnissen ist halt ein unglücklicher Hund und er zeigt auch dann viel mehr unerwünschtes Verhalten, ist impulsiver, hat vielleicht dann nicht nur ein Thema mit Jagen, sondern auch mit anderen Hunden oder mit dem Alleinbleiben oder was auch immer. Also wir können da, wenn der Hund nicht seine Bedürfnisse befriedigt kriegt, viele neue Baustellen aufploppen lassen. Aber ich muss eben gut gucken, dass das, was ich mit dem Hund mache, auch wirklich das Passende ist.
Und was könnte das denn sein? Also hast du vielleicht mal 1, 2, 3 Beispiele? Also
wenn ich einen Hund habe, der eher so tüdelig gerne mit tiefer Nase unterwegs ist, dann ist durchaus was mit Spurarbeit zu tun hat. Und das kann Trailen sein, das kann Fährten sein. Also halt vielleicht nicht unbedingt diese Trittfährten, weil da geben wir schon sehr viel vor, rahmentechnisch, kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie der Hund das machen soll. Aber wenn wir einen Hund haben, der eher gerne mit tieferer Nase unterwegs ist, dann wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Art der Beschäftigung. Wenn er da auch keinen Frust hat, dass die Leine da hinten dran hat, sondern der da wirklich in seinem tüdeligen Tempo das ausarbeiten kann, super passend. Wenn ich eher einen Hund habe, der mit hoher Nase unterwegs ist, so der typische, keine Ahnung, Pointer, Deutsch-Kurzhaar, dann ist vielleicht sowas wie eine Spurarbeit mit tiefer Nase in einem langsamen Tempo nicht unbedingt das, was passend ist. Also wenn ich mit diesem Hund dann sehr viel Fährtentraining mache, kann das sogar vielleicht kontraproduktiv sein und das Jagdverhalten anschubsen, weil die Beschäftigung mehr Frust hat, macht. Das, was ich überprüfen muss, ist, wie oft innerhalb der Beschäftigung werden Bedürfnisse befriedigt und wie viel Frust ist am Ende dabei. Mit Frust meine ich, der Mensch gibt irgendwelche Sachen vor, der Hund findet es doof, weil XY, ja, beim Dummy muss man so lange warten, bis man drankommt, alle anderen arbeiten, man will vielleicht nicht mit dem Apportel auf die anderen Hunde zulaufen oder man wird von den anderen doof angeschaut. Das heißt, wir müssen gucken, was macht der Hund gerne und wie kann ich das möglichst in Beschäftigungseinheiten aufgreifen? Wie sucht der gerne? Wie bewegt er sich gerne? Was ist seine Lieblingsgeschwindigkeit? Wie ist sein Lieblingsradius? All diese Dinge, wenn ich die möglichst aufgreife, mache ich es am besten, dann ist der Hund auch am Ende am besten trainierbar und zeigt am wenigsten Jagdverhalten. Aber es ist nicht so, dass ein müder Hund nicht mehr jagen geht, ganz im Gegenteil. Der geht sehr wahrscheinlich noch mehr jagen. Und das ist dann auch sehr frustrierend für die Besitzer, wenn die Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie in die Hundeschule rennen und dann da irgendwie lustige Beschäftigungseinheiten mit dem Hund machen und der Hund ist trotzdem noch total durchgeschossen und passioniert und aufgeregt, dann läuft da natürlich was falsch. Und dann kann man, wenn man das nicht genau anschaut, beobachtet, analysiert und vielleicht auch mal andere Sachen ausprobiert, da ganz viel wieder gut machen. Und am Ende ist es halt oft gar nicht die Beschäftigung an sich, die für den Hund nicht so passend ist, sondern das, was außenrum passiert, so das Setting, wo wird das gemacht? Na, es macht ja einen Unterschied, ob ich, keine Ahnung, Dummy-Training da mache, wo nachts irgendwie 200 Kaninchen Party gemacht haben. Dann ist das ja extrem anstrengend für den Hund. Und vielleicht schafft das noch zweimal was zu apportieren und beim dritten Mal haut er ab und sagt, ich bin jetzt mal eine Runde weg. Oder aber auch, wie ist die Atmosphäre? Oft beim Hundesport ist ja doch relativ viel Druck und Stress unter den Menschen oder unter den Hunden. Und das kann sogar auch am Ende das Jagdverhalten wieder verschlimmern statt verbessern. Und wenn man da nochmal genau hinguckt, dann kann ich schon anhand einer Analyse der Bedürfnisse was sehr Passendes eben finden. Aber ganz viel vom Alltag, also wenn ich effektiv am Jagdverhalten mit den Bedürfnissen des Hundes arbeite, gebe ich dem Hund ja auch schon ein Stück weit das Bedürfnis, nämlich mir auch mal zu zeigen, wo jetzt wild ist. Und nicht, es ist dann ja auch nicht alles verboten. Ja? Also ich arbeite nicht im klassischen Anti-Jagd-Training, wo einfach alles, was Jagen ist, verboten ist. Weil wenn ich mir so einen typischen, keine Ahnung, Podenco vorstelle, der besteht aus 90% Jagdverhalten. Wenn ich dem sage, das darfst du jetzt nicht mehr, dann bleibt ja nur noch 10% von dem Hund. Ja, der wird auf jeden Fall nicht glücklich. Das heißt, dann müsste ich ja, wenn ich alles verbiete, dann muss ich so viel aufwiegen mit Beschäftigung, die eh nie so schön ist für den Hund wie das echte Jagen, dass das für alle Beteiligten wieder anstrengend und frustig ist. Wenn ich aber das Training so aufbaue, dass der Hund durchaus mir auch anzeigen darf, wo sind denn die frischen Spuren, dass der vielleicht auch mal was beobachten darf und dass der mir Sachen zeigt, dann mache ich ja schon sehr viel zusammen. Allein durch ein effektives Training, der bleibt ansprechbar, dann muss ich auch nicht viermal die Woche irgendwie 2 Stunden Beschäftigungseinheiten machen, weil der Alltag da schon ganz viel hergibt. Und wenn ich die Belohnung dann auch noch schlau gestalte, dann habe ich große Chancen, dass ich da schon ganz viel davon abdecke. Nichtsdestotrotz sind nette Suchaufgaben und Nasenarbeit und solche Dinge für die meisten Hunde was Schönes. Ich muss es halt nur ein bisschen passend gestalten.
Also das heißt, es ist auch gar nicht zum Beispiel das Ziel, dass ich meinen jagdlich motivierten Hund mal von der Schleppleine abmachen kann und dass der frei läuft, sondern das Ziel deines Trainings ist es, dass die Bedürfnisse des Hundes befriedigt werden können in dem Rahmen, in dem das eben gestattet ist. Ich darf eben nicht auch einfach in den Wald gehen und da locker flockig alles Mögliche machen. Es gibt tatsächlich Rahmenbedingungen und es ist das Ziel, dass die Bedürfnisse ich sag mal, unter den Sicherheitsvorgaben, weil ich kann dann den Hund vielleicht gar nicht ableihen, sein Leben lang nicht, könnte ich schon, dann wäre er halt weg. Aber dass der Hund seine Bedürfnisse durchaus befriedigt bekommt, auch wenn er an der beispielsweise Schleppleine ist, indem ich jetzt sage, pass mal auf, du zeigst mir jetzt mal hier, wo sind die frischen Spuren, wo ist der Fuchsbau, wo möchtest du heute mal lang gehen? Gut, dann gehen wir mal, sofern es gestattet ist, eben querfeldein und dass ich praktisch meine Umwelt so wahrnehme oder mich noch besser gesagt in die Welt des Hundes hineinversetze. Und für sowas braucht der Hund auch zum Beispiel gar nicht von der Leine sein. Das heißt, es ist auch gar nicht das Ziel eines Jagdtrainings oder jagdlich orientierten Trainings, dass der Hund hinterher abgeleint werden kann, sondern es ist das Ziel, dass der Hund seine Bedürfnisse in dem Rahmen, in dem ich ihm das ermöglichen kann, befriedige, richtig?